Und nehmen wir noch ein kleines Stücklein von Kapitel 6 an. Geschieht es nun, dass die Siegel geöffnet werden, eines nach dem anderen. Damit treten wir ein, zeitlich, in das Endgeschehen im weiteren Sinne. Es gibt auch ein Endgeschehen im engeren Sinne. Damit klingt schon etwas auf von der Disposition dieses letzten Buches der Bibel. Es lohnt sich, darin sehr gründlich zu sein und zu forschen. Ich weiß, dass man das nicht mitkriegt, wenn man es noch nicht hat, in einer 4-Tage-Röste. Das muss einem dann durch Nachgehen und Nachforschen Besitz werden. Aber da liegt viel dran. Sonst bleibt uns immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Nämlich, es ist für das Buch typisch, für die Darstellung des Geschehens typisch, die Aufeinanderfolge von einem Siegel zum anderen, von einem Zeitabschnitt zum anderen, heißt das auch. Und so, dass dann das 7. immer gleichsam unter die Lupe genommen wird und dann bis in die Einzelheiten hinein entfaltet wird. Also je näher wir aufs Letzte zukommen, umso intensiver ist die Betrachtungsweise. Das würde für uns auch heißen, je näher am Ende, umso wacher muss man die Dinge auf sich nehmen. Aufnehmen und verfolgen. Das kann man sich nicht mehr leisten, so großzügig dann zu sein. Sehr wach. Also so 7 Siegel nacheinander. Der Inhalt des 7. Siegels sind dann die 7 Posaunen. Die ist ganz klar, das könnt ihr also nachforschen und nachlesen. Das 7. Siegel wird zergliedert inhaltlich in die 7 Posaunen. Es geht also nicht, dass man Dinge, die unter den Posaunen entfaltet werden, gesagt werden, dann irgendwie zeitlich reinrangiert, 3. Siegel und so. Also solche Hopser machen viele. Wo ich merke, die haben was Wesentliches nicht begriffen, dass es eine geschichtliche, richtige geschichtliche Aufeinanderfolge ist. Und dann wieder geschieht es, dass die 7. Posaune entfaltet wird, auch in den 7 Zornschalen. 7 Siegel, das 7. Siegel sind 7 Posaunen, die 7. Posaune, da gehören in eine 7 Zornschalen. Es ist also eine Aufeinanderfolge, aber das muss man sehr beachten. Ist ganz klar, es gibt nichts zu diskutieren darüber, das ist eindeutig in der Aussage der Offenbarung, man muss nur mal gründlich hingucken. Es ist also alles, was dann zuletzt geschieht, wichtig. Wenn man es nur mal, ja, ich will es mal versuchen, Kapitel 6. In diesem einen Kapitel werden betrachtet nicht weniger als 6 Siegel. Das 7. Kapitel, wir werden das noch sehen dann, ist ein Einschubkapitel, das ist auch typisch für die Offenbarung, da gibt es 2 solche Einschubkapitel, wo ehe nun etwas zur Darstellung kommt, ein Blick nach vorwärts geworfen wird. Was ist die Frucht? Wieder was von dem Trostbuch. Was ist die Frucht dieser schweren Zeit ist, die, von der dann die Rede sein wird. Das wird vorne weggenommen. So macht es der liebe Gott immer. In Epheser 6 sagt er erst, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was ist das konzentrierte Macht, die uns in Christus gegeben ist? Und dann sagt er, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Dann kommt erst das andere. Dann nochmal, darum zieht an den Harnisch Gottes, die Vollrüstung und was auch alles dazugehört. Und dann erst, was das für Mächte sind und Mächtige sind. Das ist in der Bibel immer so. Auch hier, da gibt es also so ein Kapitel, wo von weg geschaut wird, was ist die Ernte, die dann eingebracht wird. Und dann redet er nun von der Strecke Weges, die dahin führt. Also das siebente fällt dann weg, das ist ein Schubkapitel. Und im achten Kapitel, nach einer kurzen Einleitung, die wir dann morgen sicher noch ein bisschen betrachten werden müssen, wo es dann heißt, Kapitel 8, Vers 1, das Lamm, da ist das siebente Siegel aufteilt. Da geht das siebente Siegel los im achten Kapitel. Und dann, von Vers 6 ab, die sechs Posaunen. Ja, nun kommt das, was Inhalt des siebenten Siegels ist. Und Vers 9 sind immer noch die sieben Posaunen. Dann kommt das zehnte Kapitel, das Einschubkapitel und so weiter und so weiter. Und dann ist die siebente Posaune Kapitel 11, Vers 15. Da ist die siebente Posaune. Je näher wir ans Ziel kommen, umso aufmerksamer ist es zu betrachten. Da ist jeder Zug wichtig, da ist nichts zu übersehen. Da muss man ganz wach leben. Das ist schon rein in der äußeren Disposition des Buches wie ein aufgehobener Finger. Schon die Disposition ist da ganz wichtig. Und nun die ersten vier Siegel. Wenn, dann könnten wir die vielleicht jetzt noch mitnehmen. Weil die sowieso eine Gruppe für sich sind. Man muss das alles mal beachten lernen. Es ist ein prophetisches Buch und prophetische Redeweise muss studiert sein. Es gibt da mitunter ganz schlichte Mittel, um eine Sache zum Ausdruck zu bringen. Die vier Siegel, die ersten, die nacheinander geöffnet werden, da geschieht es immer, dass es heißt, 6,1, ich sah, dass das Lamm eins der Siegel auftat, das erste. Jetzt tritt Lamm in Aktion. Wenn wieder mal so eine neue Epoche kommt, Weltgeschichte, da kann man sich getrost sagen, es ist wie das Lamm in Aktion. Es ist immer in Aktion, es ist jeden Tag in Aktion. Aber hier, es gibt Stellen, wo ein neuer Abschnitt wie anfängt, wo etwas Neues ausgelöst wird. Keiner hat damit gerechnet, jeder mit gerechnet. Und ich sah, dass das Lamm eines der Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Lebewesen sagen, wie mit einer Donnerstimme. Mögen das bloß verstimmt sein, starker Engel, mächtige Stimme, Donnerstimme, wie mit einer Donnerstimme. Komm! Das Lamm hat dann wiederum seine Ausführung, die vier gehören zu den Ausführungen. Die ersten vier Siegel beginnen alle so. Das Lamm öffnet, bricht das Siegel, das zweite dann das dritte, dann das vierte. Und jedes Mal tritt dann das nächste der Lebewesen in Aktion, mit Donnerstimme in die Welt hineingerufen. Komm, und nun kommt das auf der Erde, was da verzeichnet ist in diesem Buch. Die vier Lebewesen, das sind einmal solche, die immer vor Gott sind mit ihrem heilig, heilig, heilig und zugleich mit Donnerstimme in die Welt hineinwirken und das auslösen, was Gott jetzt ausgelöst haben will und was das Lamm jetzt dem alle Vollmacht vom Vater übertragen ist. Der hat mir alle Macht gegeben im Himmel auf Erden. Nun ausgelöst wird auf der Erde, geschehen soll auf der Erde dieses donnernde Kommen. Vielleicht könnte man darüber auch was sagen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Bloß Menschen, die immer in dem heilig, heilig, heilig leben, haben die größte Vollmacht der Welt. Nein. Jawohl. Das sind also nicht die weltfremden, weltflüchtigen. Je näher an Thron und bewegter von dem, der auf dem Throne ist, in seiner Macht und seiner Heiligkeit, umso vollmächtiger ist gleichzeitig die Wirksamkeit in der Welt hinein. Und da bedarf es eines Wortes, komm. Je weniger wir mit dem Thron zu tun haben, umso mehr Worte braucht es, ganze Bücher. Es passiert nichts. Aber da komm. Und nun passiert's. Diese ersten vier Siegel, sagte ich, haben schon von dem her eine besondere Bedeutung, das wird schon sehr deutlich unterstrichen. Bei all den anderen Siegeln geschieht das dann nicht mehr. Hier handelt es sich um vier Faktoren, lass mich so sagen. Vier Faktoren, die typisch und bestimmend sind für die ganze Endzeit. Die typisch, bestimmend, prägend sind für die ganze Endzeit. Es ist eine Nacheinanderfolge. Das eine löst das andere aus. Und doch wird es so sein, dass das, was unter dem ersten Siegel in Gang gekommen ist, nun nicht abgetan ist, sondern das wirkt weiter bis ans Ende. Und das, was unter dem zweiten Siegel in Gang kommt, wirkt weiter bis ans Ende. Und das dritte Siegel wirkt weiter bis ans Ende. Und das vierte Siegel wirkt weiter bis ans Ende. Das meine ich. Vier Faktoren, die typisch prägend bestimmend sind für den ganzen Abschnitt der Endzeit, der eigentlichen Endzeit, in die wir mit dem ersten Siegel gleichsam eintreten. Und nun das erste Siegel. Ich sah und sehe. Dann ist der Johannes immer wieder ganz Auge. Er guckt vom Himmel her. Das ist durchsichtig. Ein weißes Pferd, der darauf saß, hat einen Bogen und eine Warte gegeben, eine Krone, ein Siegeskranz, und er zog aus sieghaft, und dass er siegte. Es geht immer um Pferde, Symbole, immer Symbole. Das weiße Pferd begegnet uns dann Kapitel 19 wieder bei dem in der Offenbarung der wiederkommende Herr, der sonst auf Wolke des Himmels kommt, geschildert wird mit seinen Engeln und seinen Heiligen. In der Offenbarung kommt er auf dem Schimmel geritten. Weißes Pferd. Und mit ihm die Gemeinde, die kommen auch alle auf weißen Pferden. Das weiße Pferd mit Jesus. Das hat schon miteinander zu tun. Was entscheidend ist, auslösend für das ganze Endgeschehen, ist, wenn ich es so sagen soll, der Siegeszug des Evangeliums. Wissen wir übrigens von Jesus, alle müssen die Botschaft kriegen. Alle Völker. Es wird nie möglich sein, dass das Ende kommt, ohne dass sie in alle Völker gedrungen ist. Darum, und nun wollen wir mal ganz konkret Dinge nennen, ich sage euch so meine Herzensgedanken, ist von ausschlaggebender Bedeutung die, ja, so dürften wir es wohl sagen, die Wiederaufnahme der Weltmission oder Weltevangelisation, wenn wir viel lieber sagen. Es ist ja kaum zu glauben, wie lange die Christen sich mit sich selber begnügen konnten. Im Wesentlichen die Welt sich selbst. Evangelium zu sagen. Dieser jetzt nicht mehr wegzudenkende Tatbestand ist von ausschlaggebender Bedeutung für alles Weitere geworden in der Endzeit. Man kann schon sagen, Siegeszug des Evangeliums. In welch einer rasanten Weise die Zahl der Bibelübersetzungen angestiegen ist. Ich weiß noch, wie es hieß, die Tausendste. Es ist viel, viel, viel weiter geklettert. Und es werden nun wiederum die Technik, die dem zu Hilfe kommt, immer neue Mittel und Methoden erfunden. Helikopter oder Tonband und was weiß ich für Möglichkeiten, die Botschaft in alle Völker zu tragen. Und zog aus von Sieg zu Sieg. Übrigens ist, wenn wir von Bildern reden, der Bogen, der den Pfeil abschießt, immer ein Bild von der Fernwirkung. Wir haben uns zu lange bei uns aufgehalten. Und nur die Fernwirkung des Evangeliums. Also, als erstes Weltevangelisation. Wir stecken noch mittendran. Und das hat sich mehr und mehr gesteigert. Weltevangelisation. Und dann kommt das zweite Siegel, gleich danach. Da das Lamm dieses Siegel auftat, immer das Lamm führt das Neue herauf, immer das Lamm, hörte ich die zweite Gestalt des Lebewesens sagen, komm, wieder die Donnerstimme. Und dann passiert es auf der Erde. Es wird nie was in Gang kommen, ohne dass vom Himmel her das kommt. Zu hören war. Es ging heraus ein anderes Pferd und das war rot, feuerrot. Schon bei Rot horchen wir ja sehr auf. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden wegzunehmen von der Erde. Das ist ein ungeheures Wort. Wodurch denn? Und dass sie sich untereinander erwürgten, schlachteten eigentlich. Und ihm ward gegeben ein großes Schwert. Schwert. Und Kampf. Und Tod. Und Vernichten. Aber das Typische ist hier nicht Krieg eigentlich, sondern das Typische ist, dass sie sich untereinander erwürgen. Der Siegeszug des Evangeliums ist Aktion und was danach kommt, ist Reaktion. Die rote Welt. Die französische Revolution. Die Aktion ist immer beim Herrn. Der Teufel kann immer nur reagieren. Fängt gleich am Anfang der Bibel an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist Aktion Gottes. Und dann kommt das nächste Satz, die Erde war zu einem Tohuwabohu. Das ist eine Reaktion der Finsternis, wenn man so verstehen will. Dass hier das erste Mal von dem ersten großen Fall die Rede ist. Und Satan, der das die Schöpfung Gottes in den Fall ins Verderben hineingezogen. Die Erde wurde zu einem Tohuwabohu. 1. Mose 1. Aktion Gottes, Reaktion. Und der Mensch als das neue Geschöpf noch ist der Teufel, der Fürst der Welt. Und erschaffen Gott zum Bilde
von dem es dann in 1. Mose 2 heißt, dass er den Auftrag hat, erstens zu bebauen und zweitens zu bewahren. Bebauen, das ist das hebräische Tätigkeitswort, heißt Abad. Und das hängt zusammen mit dem Ebed, also dem Knecht Gottes. Knecht sein, in der Abhängigkeit unter Gott leben, das war das Erste. Das, was er tut, in der ganzen Abhängigkeit Gottes zu tun und zu leben. Das ist das Erste, was für einen Menschen bestimmt ist. Und bewahren, da liegt schon eine andere Macht mit, steht dahinter. Bewahren ist nur nötig, wo eine andere Hand danach greift. Das ist die Aktion Gottes, der den Menschen so erschaffen hat. Er schuf den Menschen, Gott zur Bilde Gottes schuf. Und dann ist die Reaktion Satans, die Schlange. Und hier der Siegeszug des Evangeliums, endlich neu begriffen, dass das Evangelium für die Welt da ist und nicht für das christliche Abendland, christlichen Anführungsstrichen noch dazu. Und sofort die Reaktion Satans und nur die politische Welt. Und was da in Gang gekommen ist, und wieder stellen wir fest, der Siegeszug des Evangeliums geht nach wie vor weiter. Aber auch die Reaktion Satans wird immer unerhörter. Wenn wir sehen, was da sich zusammengeballt hat, die Weltrevolution auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die einen gegen die anderen ausspielen und aufbringen. Weltrevolutionen. Sich selber verstecken und im Hintergrund bleiben. Wir wissen von dem Ding was. Sie wissen immer so, entscheidende Dinge klären sich letztlich in dem, das wo drinnen steht. Wenn es geschieht, sagt schon der Herr zu Daniel, wird er dann Weisheit und Verstand geben. Guck, das ist das. Es wird uns vieles deutlich, aber vieles müssen wir einfach stehen lassen und wissen, wenn es soweit ist, werden wir ganz genau wissen, wie das gemeint war. Und man staunt immer wieder, wie vieles da schon in Gang gekommen ist. Also hier, nach der Weltevangelisation, die eingesetzt hat, die Weltrevolution. Oder wenn man sowas ansieht, sind wir auch nicht zufällig. Ich denke an die Altapostolischen. Das ist das wieder ein leuchtendes Zeichen gewesen. Von Gott her. Apostolische Gemeinde. Die Ordnung, die Ämter, das Charismatische, was ist denen anvertraut worden? Und dann ihr Testimonium, ihr Zeugnis an die christlichen Regierungen, an die Leitungen der Kirchen, der christlichen Kirchen. Und Antwort gleich null. Das ist, wenn ich recht unterrichtet bin, 1838 gewesen. 1848 war das Kommunistische Manifest. Reaktion. Das ist ganz wichtig, die Aktion liegt immer bei Gott, Halleluja. Aber die Reaktion wird nicht ausbleiben. Er ist immer nur der Angegriffene, es ist letztlich immer nur Verteidigung. Im Vormarsch ist Gott. Schön. Aber dies wenige, ich staune immer wieder über die Bibel in Offenbarung, wie wenige Worte und wie, wenn man es immer auf sich wirken lässt, wie typisch es so knapp gesagt ist. Und auf was das? Auch dieses sich untereinander erwürgen. All die Vorgänge, die uns ja zur Genüge bekannt sind. Streiks und Hetzen und Schüren und immer wieder zwei Parteien gegeneinander ausspielen. Das ist ja System. Das ist geradezu System, was hier gesagt wird. Ein großes Schwert, großes Schwert. Wie viel Unglück und Elend. Aber es ist gut, mal zu sehen, das ist Reaktion auf Ein Siegeszug des Evangeliums.
Und dann kommt das dritte Siegel. Das Lamm öffnet es. So wie auch das zweite Siegel. Mit all dem, was es beinhaltet, vom Lamm eröffnet worden ist. Und das dritte, das schwarze Pferd. Pferd immer Macht. Für damalige Begriffe war das eine große Macht. Heute ist das nicht mehr, man muss die damalige Verhältnisse sehen. Das Pferd. Stark, kräftig, was bewältigt, Streitross, wie ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, nicht Gericht, sondern es geht um Rationierung. Ich hörte eine Stimme unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen. Um einen Denar, drei Maß Gerste, um ein Denar aber Öl und Wein, das nicht an. Das heißt nichts anders als, wenn man mal ganz schlicht, so schlicht wie es gesagt ist, dass uns verdeutlichen, ein Maß Weizen, das entspricht der Tagesration für einen Mann. Ein Denar ist der Tageslohn für einen Mann. Also für einen Tageslohn das, was er zu essen braucht. Familie kann nicht ernähren. Gerste ist ein bisschen anders, Getreide, das ist aber das geringste Getreide. Das heißt, Hungersnot. Und eben Rationierung. Hören wir nochmal etwas solche Stellen lesen wie 3. Mose 26, 26, das ich notieren will. Dann will ich euch den Vorrat an Brot verderben. 10 Frauen sollen euer Brot in einem Ofen backen. Das spricht für sich. 10 Frauen sollen euer Brot in einem Ofen backen. Und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen. Und wenn ihr esst, sollt ihr nicht satt werden. Das sind die Gerichte, die Gott androht und verwirklichen muss an seinem Volk. Rationierung nach Gewicht, nicht satt werden, Hunger. Oder Hesekiel 4, 16, 17. Er sprach zu mir, du Menschenkind, siehe, ich will den Vorrat an Brot in Jerusalem wegnehmen, dass sie das Brot abgebogen essen müssen. Das ist immer dieses, was als Gericht da ist und wo Gott handelt. Und mit Kummer müssen sie es essen. Und das Wasser abgemessen trinken müssen und mit Schaudern, damit sie an Brot und Wasser Mangel leiden und sie einer wie der andere erschaudern und in ihrer Schuld verschmachten sollen. Das sind Wege, die Gott gehen muss. Rationierung, nicht satt werden. Und wenn wir jetzt überlegen, Siegeszug des Evangeliums, es geschieht. Und dann die sich
gegenseitig erwürgen, dass sie das dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig erwürgen. Die Roten und das große Schwert, es geschieht. Und wenn wir als Drittes fragen, was ist alles draus geworden? Hunger? Hat man das je sich so vorstellen können, eine Welt, die so Hunger leiden muss? Das ist einer der wesentlichsten Faktoren und beschäftigt die politische Welt und muss sie beschäftigen. Und finden keine Lösung. Und sie werden keine finden. Der wiederkommende Christus wird lösen unsere Probleme. Kein anderer mehr. Da gibt es ein Verheißungswort genug. Übers tausendjährige Reich. Tausendjährig, dieser Ausdruck steht nur einmal in der Bibel, das wissen wir. Aber übers tausendjährige Reich schreiben die Propheten im Alten Testament ganze Kapitel. Wahrscheinlich der größte Teil der Prophetie bezieht sich auf diesen Abschnitt. Tausendjähriges Reich nach der Wiederkunft des Herrn. Und es ist eine Welt, die jetzt hungert. Wir wissen die Zahlen, wie viele jeden Tag Hungers sterben. Unfasslich überhaupt, was da geschieht. Komm, schwarzes Pferd. Als wenn der Herr spricht, ich hab's euch gesagt. Seht mich auch hinter all diesen Schrecklichen. Letzte Konsequenz ist, auch da ihm huldigen. Das ist der Weg zum Ziel. Es gibt keinen anderen, so hätte er den anderen genannt. Warum murren wir? Warum maulen wir? Wie sinnlos ist das, was Kirche meint, tun zu müssen?
Der dritten Welt auf der Beine zu helfen und so weiter. Und genau an der Sache vorbei gelebt. Und wir wissen keinen besseren Dienst, als dass wir die Sache des Herrn treiben. Dass die Gemeinde vollendet wird, Königsherrschaft. Und dann, aber nicht anders, das ist die Stelle, wo der Hebel allein angesetzt werden kann. Es gibt keine andere Stelle, wo anzusetzen ist. Und die Kirchen, die das tun, sind verblendet. Das alles nur, weil keine Eschatologie da ist, aber es ist so wichtig, dass wir die haben, dass wir das sehen, dass wir das in den Blick kriegen, dass wir huldigen. Auch darüber heißt es ihm huldigen. Wir haben das hier gemacht. Ich denke an die Zeiten, wo wir viel gebetet haben, wo wir ganze Wochen, Monate manchmal gebetet haben in der Gemeinde, allabendlich. Dann haben wir solche Themen oft gehabt. Dann haben wir Gott gedankt und gepriesen auch über dem, was so schrecklich ist. Du bist's. Herr, du bist Huldigung. Geschieht das nicht im Himmel? Und sollen wir es dann nicht auch tun? Herr, du bist's. Manchmal mit zitterndem Herzen kann man es nur sagen, aber Herr, du bist's. Gott, du bist gerecht. Sollen wir ihm denn nicht recht geben? Ich meine, ich will das nur deutlich machen. Hier reden wir nicht bloß von interessanten Dingen, sondern dass ich das auswirke in unserer Herzensgesinnung und Grundhaltung Gott gegenüber. Ja sagen zu dem, was da geschieht. Auch zu dem. Und dann kommt das vierte. Vier Faktoren, die typisch bestimmend prägend sind in der ganzen Endzeit. Das fahle Pferd. Auch übrigens den Öl- und Weintaste nicht an. Das ist wie so ein kleiner Einschub, der noch dabei steht. Und das ist zu haben, in Menge zu haben. Da braucht nichts rationiert zu werden, aber wer es sich leisten kann. Und dann haben wir mit einem Sätzlein gesagt, die Klassen. Kapitalismus und, naja, ist alles da. Die einen, die es sich leisten können und wie das nun wieder, aber dies alles verdichtet und Klassenkampf. Die Besitzenden. Und die Ausgebeuteten. Und wie viel Stoff das wieder ist. Revolution. Aufruhr.
Ein kleines Sätzlein. Tast du nicht an. Der andere muss rationiert sein, aber da Keiner kann sich's leisten, es sei denn die wenigen. Und dann kommt das fahle Pferd, komm. Auch da ist wieder das Lamm. Ich sah und sie, ah, das ist schön, die Liturgie der Offenbarung. Ich sah und sie. Ein fahles Pferd und der darauf saß. Das Name hieß Tod. Und der Hades folgte ihm nach. Das Totenreich. Wie ein Kometenschweif zieht er sie hinter sich her. Tote, Gestorbene. Und ihnen ward Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und die Tiere auf Erden, die wilden Tiere. Alles Bild, was übersetzt sein will, die Kriege in dieser letzten Zeit, wie viel Leben dahin weggerafft worden ist und wird. Schwert. Der Hunger. Nun nochmal. Wie viel Leben hinweggerafft wird, weil sie nichts, wirklich nichts mehr zu essen haben. Der Tod, das natürliche Sterben und doch wiederum, wenn wir nur denken an die Seuchen, wo eine die andere ablöst, wie viel hinweggerafft wird, weggerafft worden ist durch die TB. Und wenn man endlich ein Mittel gefunden hat, dann ist der Krebs dran, vielleicht haben sie eines Tages ein Mittel, dann gibt es mit Garantie neue Seuche. Was dahin weggerafft wird. Und die Tiere, Therion, im Sinne der Bestien, Mensch als Bestie. Wenn wir nur denken an das, was im Dritten Reich geschehen ist, was am KZ geschehen ist, was in gleicher Weise geschieht, an wie vielen Stellen der Welt heute. Da sind die Bestien, der Mensch, der von Gott gelöst ist, indem das Göttliche gestorben ist, wird zur Bestie. Der Mensch ist nur Mensch, wenn sein Geist zu Gott hin offen ist. Sein Geist ist ihm gegeben, damit Gott zu ihm reden kann und er Gott hören kann, damit er erkennen kann und Gott sich offenbaren kann. Leben unter Gott, das macht den Menschen zu Menschen. Aber wenn sein Geist abgestorben ist, so abgestorben, dass Gott nicht mehr sich mit ihm unterhalten kann, dass Gott sich nicht mehr verständlich machen kann, und so abgestorben, dass der Mensch sagt, es gibt keinen Gott. Sie sind Atheisten. Als wenn der Blinde sagen würde, es ist doch Quatsch, es gibt keine Sonne, es ist alles schwarz. Aber dann wird der Mensch zur Bestie. Was die Bestien umbringt, die Tyrannen, die Großen und die Kleinen, das sind nicht Dinge, die man bloß so am Rande vermerken kann. Das sind vier Faktoren, um die es ja geht. Aber ausgelöst ist alles durch den Siegeszug des Evangeliums. Die Hölle wird dort rebellisch, wo das Evangelium auf dem Plan ist. Und wo die Hölle rebellisch wird, da gibt es das. Hunger, Not, Massensterben. Massensterben, bestialisch, was da möglich ist. Damals und heute. Bestialisch. Das ist also das, was die ganze Zeit bis zum Kommen des Herrn hin, je länger, je mehr bestimmt und prägt. Hier würden wir jetzt abschließen und morgen einsetzen beim Die ersten vier Siegel. Wir sagten Faktoren, die typisch prägend bestimmen sind für die ganze Endzeit. Wir erleben es Tag für Tag, auf Schritt und Tritt, dass es so ist. Und dann das fünfte Siegel, das ist also dann in der Offenbarung Kapitel 6 und Vers 9 an. Seltsam, wie ein kurzer Blick hinter die Kulissen, Bewegung auch in der unsichtbaren Welt, das heißt bis ins Totenreich hinein, alles ist in Bewegung. Das fünfte Siegel ist gebrochen und der Prophet sieht die Seelen unter dem Altar. Das ist eine schöne Stelle. Die getötet waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen, die geschlachtet waren, die also einen Märtyrertod gestorben sind. Wir haben es wirklich mit Gestorbenen zu tun. Seelen von Gestorbenen. Was zur Seele immer auch der Geist gehört, ist klar, die Antenne zu Gott. Seele ist das Ich des Menschen. Den Leib haben sie nicht mehr. Geschlachtet. Aber die Seelen sind da. Ich betone es nochmal, weil das nicht immer betont wird. Und weil das nicht in der Richtung geht, sterben und dann erstmal alles aus, vielleicht noch Jahrtausende oder Jahrzehntausende oder was weiß ich wie lang. Und dann die große Neuschöpfung. Nein, das ist nicht wahr. Märtyrer, auch nun seltsam, wenn wir uns die mal angucken. Wiewohl sie um des Wortes Gottes willen geschlachtet worden sind, um ihres Zeugnisses willen, das Martyrium hier in dieser Welt erlitten haben, machen sie nicht gerade einen sonderlich geistlichen Eindruck. Sie schreien mit lauter Stimme und sprechen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Also das können sie auch, die Seelen, nach dem Tod rufen und schreien, auch den Herrn anrufen. Du Heiliger, du Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht? Und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Ja, das ist nochmal klar, sie sind nicht auf Erden. Aber sie leben noch sehr auf der Erde. Und sie wissen, dass da immer noch das Unrecht weitergeht. Und wie lange sollten das noch dauern? Und dann auch diese Rache- und Vergeltungsgedanken, die sie mitgenommen haben, so wie einer hier stirbt, so geht er in die Ewigkeit ein. Das alles lebt in ihnen weiter, was sie hier waren. Aber auf der anderen Seite immerhin, um des Wortes Gottes willen, haben sie das Martyrium erlitten. Und um ihres Zeugnisses willen, das sie bezeugt haben hier in dieser Welt, haben sie das Martyrium erlitten. Und dann so schön, Gott hat auch für die einen Platz, den nun nicht gerade als die Heiligen Gottes in die Ewigkeit eingehen und doch das Martyrium erlitten haben. Weißt du, das war ein wunderbarer Gott, der keinen vergisst und nicht einen übersieht. Platz unterm Altar! Das heißt doch nichts anderes, Altars immer. Für uns gibt es keinen anderen Altar als den einen, den Gott selber errichtet hat in dieser Welt. Das ist der Opferaltar, da er den Sohn dahin gab für alle, für die ganze Welt, für die Sünden aller. Dass sie nur weiter leben können durch das Opfer Jesu, dass Gott sie gleichsam in die Geborgenheit dieses Opfers Jesu hineingibt. Und es gibt ja hin, wird er gar kein anderes Opfer als dies eine. Auch für sie ist es da, wenn sie das auch noch gar nicht begriffen haben, selbst jetzt da drüben noch nicht begriffen haben. Bewegung im Totenreich. Aber was dann geschieht, ist auch wieder lieblich und schön. Ich wollte noch mal etwa als Vergleichspunkt sagen, Apostelgeschichte 6, Vers 15. Euch allen ja so vertraut, nein. Der Stephanus, geschmäht, verleumdet, wurde in Stanzen gezerrt. Sie sahen auf ihn alle, die im Rat saßen, und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und dann ist er unter dem Hagel der Steine, die sie auf ihn warfen, zusammengebrochen. Dann blickt er empor und dann sieht er den offenen Himmel und der Sohn Gottes, der sich erhebt. Und dann ist es seine Bitte: Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Da ist einer, in dem hat Jesus Gestalt gewonnen. Martyrium so und Martyrium so. Das ist von den Märtyrern nicht zu sagen. Und wie viele Märtyrer hat's gegeben und gibt's, wo man sagen muss, so fleischlich. Und ich denke an die Jahre meines Theologiestudiums, das war ja nun 31 begann's und zog sich dann durch die Jahre des Dritten Reiches hin. Und das war also mitten hineingeschmissen in den Kirchenkampf. Und was sind das für Aufmärsche gewesen in den Straßen von Leipzig? Und die Straßenbahn durften nicht weiterfahren und da standen die Massen und sangen das Lutherli, dein feste Burg ist unser Gott. Und dann waren die größten Säle angefüllt, dann waren es Massenkundgebungen, ganz mit ganzem Herzen mit da drin. Und habe gar nicht verstanden, so diese Pfarrer der Mitte, die so weich waren und wie es so genannt wurde. Später habe ich es anders gesehen, habe ich gedacht, es war richtig und ich konnte es auch nicht anders, aber heute könnte ich das nicht mehr so mitvollziehen. Und dann ging er rückschauend auf, ach, was war da für Fleisch am Werke. Und mancher Pfarrer der Mitte ist wahrscheinlich, ich sage nicht jeder, aber manch einer in ganz anderer Weise vom Geist gehalten gewesen. Kann ich von mir nicht behaupten, dass wir vom Geist gehalten waren. Aber hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wir wissen es auch von 1. Korinther 13, dass man seinen Leib brennen lassen kann und hätte der Liebe nicht. Und nun so beglückend schön. Und Gott hat für jeden einen Platz. Ich glaube ganz gewiss, dass Gott auch für den Bibelforscher einen Platz hat im Himmel. Das heißt aber nicht, sterben, Martyrium erleiden und nun am Throne der Herrlichkeit. Na, das ist nicht unter dem Altar aufgehoben gleichsam. Das Opfer Jesu deckt ihn. Aufgehoben, aufgehoben. Aber wie auch doch ganz offenkundig, auch nach dem Tod in dieser anderen Welt, Totenreich, das Handeln des Herrn weitergeht und wurde ihnen gegeben, einem jeden, ein weißes Kleid. Das ist nach der Schrift immer wieder das Symbol des neuen Lebens, das wir empfangen. Dieses in Christus sein, das gewaschene Kleid. Die Sünde ist vergeben. die Wiedergeburt.
Das ist das, was sie empfangen. Und ward ihnen gesagt, jetzt kriegen sie eine Botschaft, die Botschaften gehen auch weiter da drüben.
Und Gott sei Lob und Dank, darum ist das nicht unsere Angelegenheit. Ich habe mich nie um die Toten zu kümmern. Aber Jesus ist der Herr der Toten und der Lebendigen. Er weiß schon, was die jetzt brauchen. Und es ist die Zeit, wo auch an ihnen Vorbereitendes geschieht und die werden mit hinzugetan sein.
Er sagt ihnen, er lässt ihnen sagen, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu käme, ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch sollten getötet werden, gleich wie sie.
Noch steht der Gemeinde bevor das große und größte Martyrium der letzten Zeit, wie viele werden sein, die dann eingehen. Und jeder, das ist nun auch wieder der Paulus, der sagt, jeder in seiner Formation, jeder in seiner Ordnung, in 1. Korinther 15, welcher Vers das wohl ist,
ich kann es jetzt nicht sagen.
Bitte? Ja, na schön. Ein jeder in seiner Ordnung, in seiner Formation, zusammen mit denen, die mit ihm eine Einheit sind in ihrem Glaubensleben, auf ihrem Glaubensweg. Und jeder hat da seine besondere Bestimmung, auch noch in der Ewigkeit.
Und nun dieses wunderschöne Wort, sie sollten warten und sie müssten ruhen. Ruhen. Und dass da im Griechischen das Wort anapausontai steht,
nach oben zur Ruhe kommen. Wie viele drüben in der anderen Welt sind immer noch nach unten orientiert. Und dass sie jetzt nun aber wirklich Gnade empfangen, nach oben hin zur Ruhe kommen, in Gott und im Opfer Jesu, das zu fassen, das zu begreifen, dass sie müssten nach oben hin zur Ruhe bringen. Das heißt also, dass die jetzt nachexorzieren, was für uns hier und jetzt dran ist. Und Gott sei Dank, wenn wir es hier exorziert haben. Das ist ja nichts anderes, als wenn der Herr Jesus, sagen wir Matthäus 11, uns allen so bekannt und vertraut. Er sagt, kommt her zu mir alle. Er ruft alle, jetzt, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch erquicken. Anapausontai, seht ihr. Ich will euch nach oben zur Ruhe bringen. Also Erquickung gar nicht so in dem sehr seelisch verstandenen, wie es sehr oft gehört wird, Erquickung, das war eine Erquickung. Dass man so unter der Botschaft dann sich gütlich tut und schmatzen kann. Das Wort, das wunderbare Wort. Sondern dieses nach oben, das heißt immer weg hier, hinauf, nach oben hin geblickt und oben ruhen, deinen Platz oben einnehmen, das klang gestern schon auf. Ich will euch nach oben zur Ruhe bringen. Und nun, das ist aber auch ein Weg, nehmt euch auf euch mein Joch, Jochgemeinschaft. Und lernet von mir. Aha, das sind die Schüler. Was denn lernen? Eigentlich gar nicht viel. Sanftmütig sein und von Herzen demütig sein. Das ist das ganze Leben Jesu. Die Demut, die sich ausprägt, auch wiederum mit der Sanftmut, der Mut, sanft zu sein. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nochmal, so werden eure Seelen nach oben zur Ruhe kommen. Auf dem Wege Jesu, in den Spuren des Lammes, werden eure Seelen oben, nach oben hin zur Ruhe kommen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist also das Ganze, was es zu lernen gibt. In den Spuren Jesu wandeln. Du kommst nach oben hin zur Ruhe. Und jetzt sagt er, das müsst ihr jetzt lernen. Jetzt wird es nun Zeit, dass ihr eure Lektion, die ihr damals nicht gelernt habt, was habt ihr euch ereifert? Ereifert euch immer noch, dass ihr das lernt. Dass ihr nun nach oben hin zur Ruhe kommt. Noch eine kleine Zeit, es ist nun nicht mehr viel Zeit dazu. Aber jetzt erfasst das. Bis das vollends dazu kommen. Nur die anderen, die auch noch den Weg des Martyriums gehen werden, und von denen hat die Offenbarung ja eine ganze Menge zu sagen. Es ist mir schön, wie da plötzlich eingeblendet ist mal die andere Welt, die ja voll und ganz mitbeteiligt ist und dazugehört, bis hin zu denen, die unterm Altar sitzen und warten und sagen, wie lange denn nun noch? Wir haben uns was ganz anderes erwartet von unserem Martyrium. Wird schon noch, sagt er, aber nicht ohne die Lektion, die jeder zu lernen hat. Und wir tun gut, jetzt zu lernen. Was wir jetzt gelernt haben, brauchen wir dann nicht zu lernen. Also so ist das. Ich möchte lieber das predigen, als sterben wir, dann ist alles aus und dann kommt eine große Neuschöpfung und dann sind wir alle, wie kann doch keiner sich vorstellen, und alles ganz blass und werden wir schon sehen, nach Millionen Jahren ist es dann soweit. Nein, nein, das ist Bewegung, die alles umfasst und wie viel mehr den Himmel, das haben wir gestern gesehen, in Lobpreis, in Huldigung, in Anbetung. Jetzt, jetzt, jetzt endlich, der Äon geht zu Ende, der Gemeindeäon, und bald bricht an der Reichsäon, der Königsäon, Jesus der König, König der Völker, er und seine Gemeinde, er durch seine Gemeinde. Ach, die Zeit der Bereitung, sie geht dem Ende entgegen, alles in Bewegung, auch das Totenreich und der Herr hat immer noch ein Heil, der Jesus, der hinabgestiegen ist in die untersten Örter, der Jesus, der dort Evangelium gesagt hat und gesagt hat, weil ich euch gleich geworden bin, gibt es einen Weg raus und die Pforten der Hölle können das, die Gemeinde des Totenreiches können die Gemeinde nicht überwältigen. Die Pförtner, die müssen die Tür auflassen und wenn er herausführt, dann geht's raus aus Tod und Toten. Ob das jetzt hier in diesem Leben ist, hier aus dem Totenreich raus, jetzt keine Gemeinschaft mehr nach dahin. Jetzt schon mit ihm im Himmel. Und die anderen, die es hier nicht gelernt haben, die müssen dann dort raus. Aber raus müssen sie alle. So, ein bisschen gründlicher, als ich gewollt habe, aber vielleicht auch ganz gut. Und dann kommt das sechste Siegel. Da wollen wir mal ganz fleißig Bilder übersetzen. Worum es hier geht, die Zeit der der Weltkriege ist angebrochen. Krieg hat es immer gegeben. Weltkriege gibt es erst in der letzten Zeit. In der letzten Zeit ist alles global. Vorher hat es das auch gegeben, lokal. Betrifft auch viele andere Dinge, Seuchen und so. Man hat das immer so sehr übersehen. In der letzten Zeit wird alles global sein. Wieso Weltkriege? Nur die Bilder. Ein großes Erdbeben. Bitte, nun denkt nicht gleich an Erdbeben, wie es der Seismograph registriert. Sondern Bild, und da ist das Erdbeben wieder ein wunderbares Bild, nichts steht mehr fest und nichts gibt uns mehr Halt. Muss ja schrecklich sein, wir haben noch keins erlebt. Ich glaube, ihr auch nicht. Aber ich stelle mir das schrecklich vor, wenn die Erde anfängt zu wackeln. Und die Häuser wackeln und alles wackelt. Und nichts kann einem mehr Halt geben, wo du hingehst. Es gibt dir nichts Halt. Die letzte Zeit, die Zeit der Weltkriege, wo nichts mehr feststeht und Bestand hat. Wo alles erschüttert ist. Und dann die Sonne. Und Sonne ist immer das Symbol Jesu Christi. Wirklich bis in unsere Lieder hinein, die Sonne, die mir lachet. Ist mein Herr Jesus Christus, er ist auch die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird und Heilung unter ihren Flügeln. Immer Jesus. Nun steht wunderbar da, die Zeit der Weltkriege, 14 bis 18 war der erste. Die ganze Welt ist in Bewegung. Und das hat auch zur Folge, dass die Sonne, Jesus, verfinstert wird wie in einem härenen Sack. Das, was in der alten Luther-Übersetzung stand, war deutlicher und plastischer und entspricht dem, was da steht. Die Sonne ist wie in einem härenen Sack. Das heißt, 500 Watt Birne steckst du mal in so einen hären Sack. Nein, es ist ganz finster, da blinzelt das Licht raus. Man sieht schon, dass Licht drin ist, aber es leuchtet nicht, nicht mal Schatten entsteht. Und die Ereignisse in der Welt, wir brauchen nur zurückzugehen. Die Zeit 14 bis 18, da brach das machtvoll auf. So, dass für Ungezählte
das Licht Jesu verdunkelt worden ist.
Der Mond immer das Symbol der Kirche. Ich sage nicht der Gemeinde, der Kirche. Also auch das, was der Vorhof ist. Ja, was der Vorhof ist. Der Mond, der sein Licht von der Sonne bezieht, angeleuchtet ist und doch nicht lebendig ist. Das ist eine tote Welt. Die Kirche, ganz positiv gesagt, in der Kirche gibt es das Licht Gottes, des Wortes Gottes. Es kann zur Funzel werden, dass man kaum noch das Licht entdeckt. Aber das alles kommt von der Sonne her, von Jesus her. Aber der Mond selber eine tote Welt. Kirche als tote Welt nur im Licht angeleuchtet. Und dieser Mond ward wie Blut. Auch was da über die Kirchen dann hinweg gegangen ist und geht. Blut immer das Sterben auch. Klingt schon wieder etwas auf von dem Martyrium, was noch erfüllt werden muss. Die Sterne des Himmels, Sterne, Lehrer und Lehren, sie fallen auf die Erde. Dieser Säkularisierungsprozess, auch in der Theologie, das, was himmlische Lehre ist, wird irdisch, auf die Erde, alles irdisch, nicht vom Geist erschlossen, sondern unter der Vernunft gegeben. So wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und dann dieses prächtige Bild, der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird, das Buch, wie es damals war, zusammengerollt. Das heißt mit anderen Worten, wenn das Buch zusammengerollt ist, kann man es nicht mehr lesen. Und die Welt versteht die Sprache des Himmels nicht mehr. Erschüttert durch die Vorgänge in der Welt. Und nun die Könige der Erde, die Machthaber in dieser Welt, die Großen, die Obersten, Reichen, Gewaltigen, aber genauso alle Knechte und alle Freien, sie verbergen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen. Und nun wieder bloß nicht jetzt wörtlich nehmen, sondern daran denken, das ist chiffrierte Rede. Und dann wissen wir, dass die Berge die Mächte in dieser Welt sind. Das sind auch die Reiche, das sind auch die Systeme, die Mächte, die Berge. Und alles sucht Zuflucht dort bei diesen Mächten in dieser Welt. Nicht bei Gott, nein, nein. Bei den Mächten in dieser Welt. Fallet über uns, verberget uns, verberget uns. Steht da in den Klüften und Felsen an den Bergen Zuflucht suchen, Geborgenheit suchen, bei denen, die Macht haben. Das sind Systeme, das sind Reiche. Jedenfalls aber alles im Bereich des Irdischen, dort ihr Heil suchen, dort ihr Heil erwarten, dort Geborgenheit suchen und zugleich voller Angst sein vor dem, was wohl kommen wird noch. Die Angst, innerstes, letztes Motiv in der Welt. Ob beim Kommunisten oder beim Kapitalisten, das ist egal. Und jeder sucht dort, wo er es sowieso nicht findet. Und je länger, je mehr wird es jeder spüren, wie das alles wackelt, Erdbeben. Das ist das, wovon es ausgeht, das Ganze. Es ist nichts mehr sicher, nichts gibt Halt. So oft wir es versuchen und je länger, je mehr kommen wir nur in die Unsicherheit hinein. fallet über uns, verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron ist, dem Zorn des Lammes. Und dieses Kapitel schließt mit dem 17. Vers, es ist gekommen, der große Tag seines Zornes vom Himmel her, braut sich das zusammen. Und wer kann bestehen, mit dieser Frage schließt es. Wer kann denn bestehen? Und das 7. Kapitel, sagte ich, ist ein Einschubkapitel. Und entspricht der ganzen Mentalität der Offenbarung immer erst den Blick auf das, was der Herr schaffen wird. Und dann können wir reden von dem Weg zum Ziel. Das ist wie eine Antwort auf die Frage, wer kann denn bestehen? Und dann, wir wollen das nur in Kürze sehen jetzt, dann werden uns zwei, die Augen auf zwei Kreise gerichtet. Das Kapitel 8 hat ja zwei Teile, 1 bis 8 und 1, 9 bis 17. Und das ist wie ein Hinausblicken. Seid, wie dann die vier Engel die Winde zurückhalten. Ein anderer Engel vom Aufgang der Sonne, der hat das Siegel des lebendigen Gottes. Tut nicht Schaden, bis dass wir versiegeln die Knechte, Knechte unseres Gottes, an ihren Stirnen. Das Siegel ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Und niemand wird sie je seiner Hand entreißen. Klingt das schon auf? Und das alles ist die Zeit, in der er den Bund festmacht mit den Seinen. Umso fester. Das ist auch im Zusammenhang mit den Nöten und Drangsalen zu sehen. Denn den einen löst es nichts anderes aus als Zuflucht suchen dort, wo keine ist. Und die Angst nimmt überhand. Und in den anderen kommt zur Versiegelung. Und nun werden genannt die Stämme Israels, also des alten Bundesvolkes. Juda 12.000, Ruben 12.000, Gad 12.000 und so weiter. Ich will das nur jetzt als Frage in den Raum stellen. Ist das bildhaft gemeint, die wahre Gemeinde, das wahre Israel, so gesehen, dass das heilige innere Entsprechungen sind, auch zum alten Bundesvolk? Oder heißt das, auch aus dem alten Bundesvolk eine Ernte zur himmlischen Gemeinde hin, die Auserwählten aus Israel? Ich sehe dies, weil es für mich als Zeugnis der Schrift unüberhörbar ist, und wir werden heute, morgen oder übermorgen darauf zu sprechen kommen. Darum will ich nur sagen, so verstehe ich das. Der Herr wird aus Israel eine von Gott bestimmte Zahl versiegeln und hinzutun zur Gemeinde des Leibes, ehe der Herr wiederkommt. Und dann der Rest Israels ihn erkennen darf und seine Sendung, seine irdische Sendung empfängt hier in dieser Welt. Ehe das alles geschieht, in der Hinaufversammlung der Gemeinde geschieht es auch, dass eine Ernte in Israel geschieht, aus jedem Stamm 12.000. Ob das wirklich und buchstäblich gemeint ist, durchaus möglich. oder ob das Symbolzahlen sind, und es sind auf alle Fälle Symbolzahlen. Die 12 ist die Zahl der Vollendung. Die 12 ist die Zahl des himmlischen Jerusalem. Und wo die 12 ist, da ist auch das himmlische Jerusalem, da gehören wir hinein. Und das andere, der zweite Teil, auch das nur jetzt streifen, weil wir in den Zusammenhang dann, wo es um die Gemeinde geht, darauf zu sprechen kommen. Es ist ja ein Vorwegschauen. Guckt erstmal, wie groß die Ernte sein wird aus dieser Trübsal, die nun kommt. Wie groß die Ernte Gottes sein wird. In 9 bis 17 zeigt der Herr dem Johannes die Zahl der Märtyrer, der zertretene Vorhof, ich will es mal so nennen, die aus der großen Trübsal hervorgegangen sind, auf die er auch die Märtyrer verwiesen hat, unterm Altar, wartet nur noch eine kleine Zeit, bis eure Brüder dazukommen, die den gleichen Weg geführt werden. Und dieses Vorwegsehen, die Märtyrer der letzten Zeit, wir gehen in ein Martyrium hinein. Es wird ein großes Martyrium sein. Und das ist ein Triumph Jesu Christi. Die vielen, der Zusammenhang soll uns hoffentlich in diesen Tagen ein Stück deutlich werden. Es steht da, dass es eine große Zahl ist. 9, ich sah und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen, Geschlechtern und Völkern und Sprachen, nicht auf dem Thron mit ihm, vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. Das ist neues Leben. Und Palmen. Die riefen Heil und so weiter. Die Frage, wer sind denn die? Wieder der Pädagoge. Ja, mach dir doch mal Gedanken über die Dinge. Vers 13, wer sind denn diese, die mit weißen Kleidern angetan, woher sind sie gekommen? Einer der Ältesten fragt so, dass der Johannes sich hier Gedanken machen muss. Auch wir uns um diese Dinge Gedanken machen. Und er sagt, Herr, du weißt es, und das ist das Beste, was man sagen kann. Das ist auch wieder tröstlich. Wir sind alle so unwissend. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind, nicht aus großer Trübsal. Da bin ich froh, dass die Revidierte das verbessert hat. Große Trübsal hat es schon immer gegeben. Aber die große Trübsal, das ist eine besondere, das ist die der Letzten, die große Trübsal. Die sind gekommen aus der großen Trübsal. Wir wollen uns nicht länger ihnen zuwenden, uns nur freuen, eine Zahl, die niemand zählen kann. Märtyrer der antichristlichen Zeit. Und die ihr Festhalten am Worte Gottes bezahlt haben mit dem Leben. Die Vorgänge werden dann näher aufgezeigt in der Offenbarung. Und das soll uns besonders interessieren. Nur als Vorschau eine große Zahl. Ich muss gestehen, es gab einen Tag in meinem Leben und auf dem Weg des Glaubens, da habe ich ganz und gar aufgeatmet, als mir der Sinn dieses Kapitels aufging. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Für mich war es ja immer so feststehend, was mir durchaus nicht so feststehend mehr ist, aber ja freilich die Entrückung. Man sollte nicht so sicher in der Frage sein, wie es Zeiten gegeben hat und immer noch gibt, da kann man dann lesen, was da so einer geschaut hat, wie die Omnibusse plötzlich nicht weiterfahren können. Weg ist er. Der Chauffeur und so viele im Omnibus sind auch weg und die Züge bleiben stehen und auf der Straße und Bestürzung. Ich glaube nicht, dass es so sein wird.
Ich glaube nicht, dass es so sein wird. Es wird eine kleine Zahl sein. Aber es wird nicht so sein, dass man es übersehen kann. Es wird von sich reden machen. Aber damals meinte ich nur, ja freilich, ist doch ganz klar. Am Ende Entrückung. Und ich habe da, je länger, je mehr, beinahe wie ungutes Gewissen gehabt. Ich habe gedacht, na und die anderen? Du kannst doch nicht so entrückt und so. Das ist mir etwas Wunderbares gewesen, eine Zahl, die niemand zählen kann. Es gibt nicht nur den einen Weg über die Entrückung. Und gerade das will in der Offenbarung des Johannes sehr deutlich werden. Das ist dem Johannes vorbehalten, das Ende zu sehen. Das hat keiner der anderen so geschaut, in dieser Klarheit und Differenzierung nur, dass es in seiner Weise nun dargestellt ist. Aber es gibt eben nicht bloß die Entrückung. Gott sei Lob und Dank. Die Entrückung bringt etwas zur Auslösung, wir werden sehen. Das ist so ungeheuerlich, dass das ein Jubel und Jauchzen im Himmel ist, der Weg des Martyriums. Und keiner redet so radikal von denen, die ich kenne, übers Martyrium und Bereitung fürs Martyrium, wie etwa der Arthur Katz. Es muss solche wohl geben, die das unverblümt sagen, wenn das auch sehr unangenehm empfunden wird. Wir gehen mit Riesenschritten drauf zu. Die letzte Chance, aber was sollen wir heute darüber reden? Das ist ja dann das Herzstück der Offenbarung, wo es um den Weg der Gemeinde geht. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Wie er einen jeden in seiner Formation zum Ziel bringt. Wir freuen uns, eine große Zahl, die Ernte,